Da sagten diese Typen in Essen nicht, wir gehen ins Kino, sie sagten, wir gehen zu Bill Haley. Das war so ein, wie so ein Musiker, so ein Hüftenwackler. So ein, der war mit so drei Mann da, 8000 Jugendliche in der Grugerhalle. Toller Betrieb, beim ersten Musikstück, da hörten sie noch zu, beim zweiten, da lag der Posaunenbläser noch auf dem Boden und spielte senkrecht in die Luft drauf. Und das junge Volk fing an zu tanzen. Beim dritten Stück, da fingen sie an, die Halle zu demolieren und Schaden etwa 60.000 Mark. Dann haben die Halle kaputt geschlagen. Warum, weiß ich nicht. Alles tot. Mir sagt ein junger Polizist, ich sah Sonne, hielt mich fest, sonst hätte ich mitgeschworen. Jetzt am nächsten Tag gehe ich durch die Stadt mit einem Freund, so durch die Hauptstraße, was durch die Kaiserstraße ist hier, wo keine Straßen, wo keine Autos durchfahren, brauche ich also Straßenbahn noch, ja. Leichte Inkonsequenz der Kassler. Ich gehe jetzt durch die Käppiger Straße und da stehen so drei so Typen beieinander. Und da sage ich zu meinem Freund, Mensch, ich muss mal einen kleinen Test machen. Ich gehe auf die drei Typen zu und sag, ich mache jede Wette, ihr wart gestern Abend bei Bill Haley. Klar, Herr Pastor, euch erkennen wir uns. Das ist das Schöne, in Essen, da kennen wir uns immer so gegenseitig. Ihr seid mir also fremd, nicht? So, wie schön, sag ich, ja. Und da war der also bei Halle. Ja, natürlich. Das ist schön, dass ihr so musikalisch seid. Ich verstehe das nicht ganz. Warum habt ihr das so gesagt? Und da der Junge zu mir, ach, Pastor Busch, das ist doch alles bloß Verzweiflung. Holly, sag ich, was ist das, Verzweiflung? Ja, das ist doch alles bloß Verzweiflung. Ich sage, Verzweiflung worüber? Ja, das wissen wir auch nicht. Das wissen wir auch nicht. Das sage ich, ihr kennt euer eigenes Herz nicht, nein. Und seht, heute Abend wollen wir nun mal so eine Entdeckungsfahrt in unser eigenes Herz machen. Wo Verzweiflung sitzt. Ich will das an einem Bild deutlich machen. Ich bin in Essen, im Ruhrgebiet, oft in Bergwerke eingefahren, in Zechen. Das ist eine schöne Sache, nicht? Man kriegt so einen Bergwerkanzug an und so eine Lederkappe auf und dann geht man auf diesen Förderkorb und dann saust das Ding ab mit einer Affengeschwindigkeit, das Druck auf die Ohren, nicht wahr? Und ab und zu stopp dunkel, nicht? Und ab und zu blitzt ein Licht und dann ist wieder dunkel. Blitzt wieder Licht, ist dunkel. Das ist jedes Mal eine Sohle, nicht? Und dann sausen wir bis zur achten Sohle. Und dann hält. Ging es jetzt noch weiter? Oh ja. Diese Zeche hat acht Sohlen, trotzdem geht es da unten weiter. Unterm Korb, wo der Schacht zu Ende ist, da ist der Sumpf. Ich habe einmal, während ich in Essen bin, erlebt, dass ein Korb gerissen ist und dann stürzt er in den Sumpf. Da sammeln sich die Wasser, da unten. Das ist unheimlich, wenn man der letzten Sohle steht, der Korb geht hoch, man sieht da runter in den Sumpf. Da unten aber ist fürchterlich. Und das ist mir ein Bild geworden für uns selbst. Wisst ihr, wir sind wie so ein Bergwerk. Vorne ist die Fassade, die ist sehr nett bei euch. Ihr seht zwar eigentlich einige Jugendliche, die sind schon 70, die gehören eigentlich darüber, aber so aufs Ganze gesehen, das sind die ganz Sturen, aber sonst ganz gesehen, nette Fassade, aber das ist ja nicht alles. Da sind mehrere Schichten, da ist zum Beispiel der Mensch im Beruf. So ein Mädel hier, die Verkäuferin, ist im Geschäft völlig anderer Mensch als heute Abend. Und dann zu Hause ist es völlig anders im Geschäft. Freundlichkeit in Person, nicht? Zu Hause, wenn die Mutter was sagt, nicht? Dann mit einem anderen Geschlecht, wieder ein völlig anderer Mensch, in verschiedene Schichten, wisst ihr? Und ganz unten in unserem Seelenleben, so sagen uns die Ärzte, so sagen Philosophen, so sagen Psychologen, so sagen uns alle, ganz unten drin bei uns, da sitzt die Angst. Die Angst. Wir können uns mal vor, wie so ganz unten in unserer Seele sitzt, wie so ein Pavian, wie so ein Viech, wie so ein Dämon. Die Angst. Ab und zu steigt sie hoch, als Angst vorm Chef, als Angst vorm Versagen, als Angst vor der Krankheit, als Angst vor Atombomben, als Angst vor irgendwas. Aber das ist ja bloß mal so eine Erscheinung. Wenn gar nichts los ist, wenn gar nichts los ist, sitzt ganz unten im Herzen des Menschen die Angst. Die Urangst, die Urverzweiflung. Sehen Sie, davon reden nun alle Filme, nicht? Immer Bergmann. Verzweiflung, die Angst ganz unten. Davon reden moderne Romane. Stört, sind wir spazieren gestört, nicht? Ganz unten liegt die Angst, davon reden die Psychiater. Da gehen die Menschen zum Seelenärzten und sagen, ich habe so Bedrückungen. Mir sagt so ein Psychiater, wie arm ich mein Sprechzimmer voll ist mit jungen Menschen. Ganz unten liegt die Angst. Wovor? Vor nichts. Die Angst. Die Verzweiflung. Da gibt's ganze Philosophien, etwas Sachtere. Der sagt, Mensch, du musst drüber kommen und einfach durchbrechen durch alles. Tu mal, ne? Die meisten Menschen werden damit nur so fertig, dass sie im Rausch leben. Es gibt keine Mädchen, die beständig einen Flirt haben. Immer irgendeinen kleinen erotischen Rausch, nicht? Habe ich recht? Ist immer was los. Oder es gibt einen Alkoholrausch. Was wird heute gesoffen der Bundesrepublik? Das ist schon nicht mehr feierlich. Ja, das ist schon nicht mehr feierlich. Alkoholrausch oder Arbeitsrausch. Nur Arbeit bei deinem Leben. Wie dachtest du an dich nicht? Na, das ist bei euch noch nicht so gefährlich. Da ist eben vielleicht ein Faulheitsrausch. Ich weiß es nicht. Nicht mehr. Aber eure Väter dann, deren Generaldirektor, nicht? Arbeitsrausch. Hausfrauen können Arbeitsrausch kriegen. Ihr Mädchen, passt auf, wenn ihr später älter werdet, ne? Ihren Rausch muss immer da sein. Und seht, das ist Wahnsinn. Es ist gescheiter, wir sehen mal der Tatsache ins Auge. Und das möchte ich heute Abend. Und dazu brauche ich ein bisschen eure Mitarbeit. Woher kommt eigentlich das tief unten im Herzen die Angst ist? Was spiegelt die eigentlich für eine Wirklichkeit dieser? Nachdem wir jetzt erst von der Angst gesprochen haben, muss ich nun zweitens sagen, woher kommt die eigentlich? Versteht ihr? Es gibt einen Haufen Leute, die machen sich das nie klar, dass ganz unten in ihrem Herzen die Angst sitzt. Sie machen sich das nie klar, aber sie brauchen immer einen Rausch, nicht? Irgendeinen. Jetzt müssen wir fragen, woher kommt das eigentlich, dass wir von einer Angst zur anderen gehen? Woher kommt das? Tja, wo soll ich das her wissen? Jetzt muss ich was sagen, seht? Das erfahre ich aus der Bibel. Dass die Angst ganz unten im Herzen des Menschen sitzt, ist eine Entdeckung unserer Zeit. Und das Erstaunliche ist, das hat die Bibel schon vor 3000 Jahren gesagt. Es ist das Herz ein trotziges und verzagtes Ding, immer nach außen abgewehrt und verzagt. Die Angst im Herzen hat die Bibel vor 3000 Jahren schon gewusst. Ich muss eben einen kleinen Einschub machen über die Bibel. Ich möchte gerne mal Zettel ausgeben und Bleistifte und fragen, schreiben Sie mal drauf, was halten Sie von der Bibel? Das wäre bestimmt interessant, was da zusammenkäme. Manche würden vielleicht einen großen Sumpf schreiben, ein sehr wertvolles Buch, aber wenn ich sie dann frage, liest du so? Nee. Nicht, gibt so ein Lied von Luther, das Wort, sie sollen lassen starren. Auf dem Bücherbrett, da staubt es ein. Also, das ist doch gar nicht gemeint, nicht? Aber so machen wir das. Wisst ihr, die Bibel ist ein fantastisches Buch. Es gibt kein aufregendes und aktuelleres Buch als die Bibel. Und ich möchte nur ein Wort dazu sagen. Als ich junger Soldat war, im Ersten Weltkrieg, war ich auf Beobachtung. Und dann kam eines Abends die Dämmerung bei Verdun, da waren so große Schlachten. Und da saß ich am Rand einer Schlucht. Und ehe es Nacht wird, sehe ich auf einmal durch eine Schneise eine etwas verfrühte Feldküche. Und die verriet mir, Junge, da ist ein Anmarschweg in die gegnerischen Stellungen. Wir hätten gar nicht gedacht, dass man durch die Schneise fahren könnte. Wenn die Feldküche war zu 10 Minuten zu früh abgefahren. Wenn die da fahren kann, dann kommen hier Munitionskolonnen bei Nacht. Dann kommen hier Infanterienachschub. Da jetzt haben wir endlich der drüben den Anmarschweg. Was haben wir nur gemacht? Haben wir gesagt, aussparen? Ja, nicht hinschießen. Gegenteil. Wir haben diesen Anmarschweg unter Feuer genommen, die ganze Nacht, nicht? Könnt ihr euch vorstellen? So wie versteht ihr auch vom Militär. Der Anmarschweg unter Feuer genommen. Die Bibel ist der Anmarschweg zum lebendigen Gott. Und so schlau ist der Teufel auch, dass er sagt, Also müssen wir diesen Anmarschweg unter Feuer nehmen. Und so wird die Bibel beschossen. Der doofste Hammel sagt, das ist ein Buch. Und Professoren mit klugen Gesichtern weisen nach, dass das eben auch nur ein Menschenwerk ist. Nicht? Versteht ihr? Da sind sich die doofsten Hämmel und die subtilsten Gelehrten einig. Sperrfeuer auf die Bibel. Und du musst schon, wenn du also ein Kind Gottes werden willst, dich da nicht darum kümmern, sondern durchbrechen. Die Bibel sagt, dass sie geschrieben ist von Menschen, die erfüllt waren, erleuchtet vom Heiligen Geist. Fang mal an zu lesen, dann merkst du das. Da ist ein anderer Geist drin als in der Bildzeitung, nicht? Oder Analphabetenblätter und so, nicht? Und seht, die Bibel erklärt mir nun, warum wir eigentlich so schrecklich im Unbehagen leben. Warum tief in unserem Herzen die Angst ist. Und das will ich euch jetzt kurz erklären. Da fängt die Bibel damit an und sagt, ganz am Anfang der Menschengeschichte steht eine Urkatastrophe. Gott schuf den Menschen. Und dann hat der Mensch sich von Gott abgewandt. Ihr kennt die Geschichte von dem Sündenfall, wo Gott dem Menschen sagt, du darfst alles tun, nur von dem Baum nicht essen. Und der Mensch vor dem Baum steht und sagt, ich bin mein eigener Herr, ich lebe davon. Und seitdem machen wir es alle so. Und da sagt die Bibel, da wurde der Mensch aus dem Paradies ausgetrieben und die Türen geschlossen. Und seitdem sind wir fern von Gott. Kinder, wir sind fern von Gott. Wir sind unheimlich fern von Gott von Geburt an, von Natur. Wir sind darum ist die Angst in uns. Wir sind fern von unserem Ursprung. Lass mich mal ein Bild brauchen. Stell dir mal vor, du nimmst einen Fisch und sagst, du armer Fisch, musst immer im kalten Wasser sein, du armes Tierchen, nicht? Und du setzt ihn jetzt in einen schönen goldenen Käfig, reibst ihn vorher mit einem Frottiertuch ab, nicht? Setzt ihn in einen schönen goldenen Käfig und gibst ihm das schönste Futter, was fressen Fische, wisst ihr, das ist Ameiseneier oder sowas, nicht? Ja, so gibst ihm die schönsten Ameiseneier, nicht wahr? Und was Fische gern essen, Kaviar und so. Nee, den legen sie. Gibst ihm das schönste Futter, was macht der Fisch? Wedelt er mit den Flossen und sagt, danke, danke, ist Bild schön? Nein, tut er nicht. Er schnappt nach Luft und zappelt. Er will keinen goldenen Käfig und will keine Ameisen. Naja, er will ins Wasser, in sein Element. Und liebes junges Volk, der lebendige Gott, der uns geschaffen hat, ist unser Element. Ich tue es nicht, keine Bange, nicht? Sonst höchstens heimlich. Ich bin gerade an der richtigen Stelle. Wenn ich gerne gestört werden. Der lebendige Gott, der uns geschaffen hat, ist unser Element. Und wisst ihr, nun gebt ihr eurer Seele alles Mögliche. Kino und Bilhelle, Mädels und Jungs, Schnaps und Schwob, was weiß ich alles, Arbeit, Vergnügen. Und da unten sitzt die Verzweiflung und die Angst, eure Seele will nämlich ein Kind Gottes werden. Warum seid ihr so grausam mit euch selber? Wie der Fisch in sein Element will, so will unsere Seele zu Gott, der unser Element ist. Und da leben wir ohne Gott und wundern uns, dass die Angst in uns sitzt. Wie sie in dem Fisch sitzt, den er da in den goldenen Käfig setzt. Du kannst deiner Seele alles vorwerfen, die bleibt voll Angst und Verzweiflung, weil sie, unser Herz ist geschaffen, Gott zu dir, und ist unruhig in uns, bis es ruht, Gott in dir. Es hat noch weitere Gründe. Dass wir voll Verzweiflung sind, das liegt daran, dass in unserem Leben Schuld ist. Schuld. Seht ihr mal, wenn ich einem 40-jährigen Mann sage, lieber Mann, was soll aus Ihrer Sünde werden? Da sagt er, ich habe keine. Ich tue recht und scheue niemand. Aber das sagt mir Gott sei Dank keiner unter 40 oder unter 30. Darum halte ich lieber eine Jugendversammlung als sonst was. Weil junge Menschen noch was wissen davon, dass ihr Leben nicht ist, wie es sein sollte. Habe ich recht? Und Schuld ist eine Wirklichkeit. Lasst mich mal, also vor Gott, wisst ihr, Lass mich einfach ein Bild brauchen. Stell dir mal jetzt vor, jetzt einen eisernen Ring um Hals. Und da ist ein Kettenglied dran. Und jedes Mal, wenn du sündigst, käme ein Kettenglied da dran. Du bist frech mit deinen Eltern, Kettenglied. Ein Sonntag ohne Gottes Wort. Du sollst einen Sonntag heiligen. Ein eisernes Kettenglied dran geschmiedet. Du lügst, ganz bewusst. Kettenglied. Ein schmutziges Ding in deinem Gehirn. Sünde ist auch Gedanken. Ein Kettenglied. Jedes Mal, wenn du sündigst, kommt an die Kette ein Ring dran. Stell dir mal vor. Nun stell dir vor, wie viel unsichtbare, wie lange unsichtbare Ketten wir alle mitschleifen. Kannst du dir vorstellen? Kein Wunder ist in uns die Angst. Was soll daraus werden? Wenn ich mal 66 bin, ja, was gibt es für eine Kette? Wisst ihr, die Schuld in unserem Leben und dass wir fern von Gott sind. Und jetzt muss ich noch was Schreckliches sagen. Im Grund hat der Mensch die Verzweiflung im Herzen und die Angst, weil er genau weiß, dass er in die Hölle kommt. Ich weiß, dass er mich jetzt vielleicht schallend im Herzen auslacht und sagt, gibt es eine Hölle? Ich muss einen Moment drüber sprechen. Gibt es eine Hölle? Da sage ich, ich bin davon überzeugt. Ich möchte mal etwas ausführen, was ich gestern andeutete. Seht, ich spreche nicht davon, dass Gott sich uns anbietet. Aber er braucht uns nicht. Und da können wir ablehnen. Wir dürfen ohne Gott leben. Wollt ihr ohne Gott leben? Dürft ihr! Wollt ihr ohne Frieden mit Gott leben? Dürft ihr! Wollt ihr ohne Gebet leben? Dürft ihr! Wollt ihr ohne Bibel leben? Dürft ihr! Wollt ihr Gottes Gebot übertreten? Ihr dürft! Wollt ihr die Sonntage entheiligen? Ihr dürft das! Wollt ihr Huren saufen, lügen, stehlen? Dürft ihr! Gott zwingt niemand! Gott zwingt niemand! Nur macht dir klar, du darfst dann in alle Ewigkeit ohne Gott leben. Du wirst entdecken, wenn du stirbst, dass das Leben gar nicht zu Ende ist. Und das, was du dir gewählt hast, in Ewigkeit haben darfst. Ohne Gott, Gott verlassen, das ist die Hölle. Das wählt man sich hier. Und der Mensch lebt ohne Gott und weiß es ganz genau. Und darum ist die Angst drin, es könnte ja wahr sein, dass ich in Ewigkeit Gott verlassen leben muss. Natürlich gibt es eine Hölle, das sagt mir mein Verstand. Und das sagt der Einzige, der Bescheid weiß, der Herr Jesus. Ich pflege zu sagen, hörte mal, wenn ich mein Auto reparieren will, gehe ich nicht zum Bäckermeister. Und wenn ich Brötchen kaufen will, gehe ich nicht zur Autoreparaturwerkstatt. Ich gehe zum Fachmann. Und wenn ich wissen will, was nach dem Tode kommt, dann frage ich nicht Herrn Schulz und Herrn Meier und Herrn Bumskopf und Herrn Eierkopf, sondern frage ich ein Einzchen, der Bescheid weiß. Bitte hört mir zu, bleibt nicht bei Herrn Bumskopf stehen. Das ist ganz belanglos. Dann frage ich den Einzigen, der Bescheid weiß. Und der Einzige, der Bescheid weiß, ist der, der aus der Ewigkeit gekommen ist, der Sohn Gottes Jesus. Und der hat gesagt, fürchtet, ein tolles Wort, ein unerhörtes Wort. Der hat gesagt, wenn euch einer tot schlägt, davor braucht ihr euch nicht zu fürchten. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch totschlagen. Hätte ich Angst vor, nicht? Ich war oft im Gefängnis im Dritten Reich, ich habe die SS-Kerle gefürchtet. Da sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die euch totschlagen können, aber fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle, der euch da hingeben kann. Und seht, das ist der Grund, warum wir im Grunde unglücklich sind. Warum die Jungs bei Wilhelm sagen, ist alles nur Verzweiflung. Warum die Angst hier unten sitzt. Weil wir die Kettenschuld mitschleifen und der Hölle entgegengehen, der Gottes Zorn stehen und fern von Gott sind. Natürlich kann ein Mensch das wegschieben, nicht? Aber es ist immer doof, es ist immer unterbelichtet, aber es ist auch Ruhrgebiet. Es ist immer schlecht, wenn man die Wirklichkeit nicht sehen will. Mein lieber Mann, wenn einer an der belebten Autobahn bei Köln steht und sagt, ich gehe da rüber, da sage ich, Moment, die Autos, so was geben mich die Autos an. Der läuft rüber, der wird platt gefahren mit der Wanze, nicht? Man kann die Wirklichkeit nicht einfach übersehen. Und wenn einer sagt, was der Buschler sagt, das gebe ich ja gar nicht an. Sünde, Kette, Hölle, gibt's doch nicht. Dann sage ich, dann warten wir das alles ab. Es kommt ja mal eine Stunde, wo du siehst. Man kann die Wirklichkeit nicht damit abtun, dass ich sage, glaube ich nicht. Und wenn ich sonst nichts zu sagen hätte, wäre ich sehr verzweifelt. Dann würde ich sagen, dann besorgt euch rechtzeitig raus, jeder Fasson. Aber ich habe noch mehr zu sagen. In diese Welt der Angst hinein, der Sünde und des allgemeinen Höllenmarktes, hat der lebendige Gott was getan zu unserer Errettung. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, unfassbar, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die sich an dem klammern, nicht verloren werden, sondern das Leben haben. Gott gibt als einzige Chance, als einzige Errettung seinen Sohn Jesus in die Welt. Jesus. Ha, sagt einer, jetzt redet er schon wieder von Jesus. Nur von Jesus. Es gibt keine wichtigere Botschaft als Jesus. Er ist unsere einzige Chance, unsere einzige. Oh, ich möchte euch jetzt eben mal von Jesus erzählen. Setzt euch gemütlich hin, ich muss 5 Minuten dran rücken, von Jesus zu erzählen. Da ist mal eine Volksmenge um Jesus rum. Und dann auf einmal, sie hören ihm zu, nicht? Auf einmal gibt es Unruhe. Nicht, weil die Ordner rumliefen, sondern weil was viel Schlimmeres passiert. Es kam ein Aussätziger. Wisst ihr, was Aussätzige sind? Aussätzige sind Leute, bei denen die Ohren, die Augen, die Nase, Finger abfaulen wirklich. Und der Atem steckt an. Und darum wurden sie in alter Zeit einfach hinausgejagt. Und nun kommt so einer, hat von Jesus gehört und kommt ran. Die Leute hinten stehen, die fangen an zu schreien, geh weg du, sie nehmen Steine, hau ab. Aber er geht weiter. So ein Kerl kriegt Platz, nicht? Der kriegt Platz. Alles geht schreiend auseinander und so kommt er durch den Mittelgang vor Jesus. Und da fällt ein Staub. Ich sehe den Geist vor mir. Dieses vereiterte Haupt, vielleicht die Ohren schon abgefault, die Nasenstumpen. Grauenvoll, grauenvoll. Nicht ein Heulder und ungewaschen. Ein Elend. Jesus heilt ihn, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus einen Schritt zurückgeht und sagt, sei gesund. Und da steht was Wunderbares. Das gehört zum Schönsten der Bibel. Da steht, Jesus geht einen Schritt vor und rührt ihn an. Rührt ihn an. Legt ihm die Hand auf den eitrigen Kopf. Ein Mensch, an dem die ganze Angst und Verzweiflung der Welt verkörpert ist gleichsam, den rührt Jesus an. Jesus ekelt sich vor keinem. Es ist ihm keiner zu schlecht, zu krank und zu elend. Er rührt ihn an. Die Jesushand auf dem Krankenhaupt. Mensch, wenn ich wieder im Bus wäre und malen könnte, immer wieder andere, nicht? Das wollte ich malen. Die Jesushand auf dem Krankenhaupt. Und diesen Jesus, diesen Herrlichen, den schlägt man ans Kreuz. Geht mit mir wieder vor die Tore Jerusalem. Und seht, wie über allen Häuptern dieses Kreuz ragt. Und da ist der angenagelt. Der Mann mit der Dornenkrone. O Haupt voll Blut und Wunden. Jetzt hört mir zu. Da rettet er uns. Da rettet er uns aus der Angst. In dem Augenblick, wo du diesem Jesus deine Sünden bekennst, fällt die Kette ab. Sein Blut macht rein von aller Schuld. Stell dir vor, ein Blick auf Jesu Kreuz und die entsetzliche alte Schuldkette fällt ab. Klammer dich an Jesus und die Hölle schließt sich und hat dir nichts mehr zu sagen, weil er dich zum Kinde Gottes macht. Du bist nicht mehr ein Fisch auf dem Trockenen, sondern durch ihn, Kind Gottes, kannst sagen zu Gott, lieber Vater. Darum stirbt der Mensch, um dich aus den tiefsten Ursachen deiner Angst rauszuholen. Versteht ihr? Es gibt keine schönere Botschaft als die, dass Jesus für uns starb, um unserer Angst ein Ende zu machen. Aber ich muss von ihm noch was erzählen. An dem Ostermorgen, 3 Tage später, sitzt im Gras eine Frau und weint. Jesus hat ihr gewaltig geholfen und nun war er totgeschlagen worden. Und da geht's ans Grab und da war ein Felsengrab und das war leer. Und jetzt weiß sie gar nichts mehr. Als das eine, ohne Jesus sinke ich wieder in die Tiefe. Da ist die Schuld wieder da. Da tut die Hölle ihren Rachen auf. Da kommt der Zorn Gottes. Da kommt die Angst wieder und die Verzweiflung. Wo ist Jesus? Da sitzt die Maria Magdalena und weint. Und auf einmal hört sie ihn rufen, Maria. Da denkt sie, ist der Gärtner und sagt, wo habt ihr den Leichnam Jesu hingetragen? Maria! Und da fährt sie rum und stürzt zu Boden. Er lebt. Er lebt. Er lebt wirklich. Und das möchte ich euch heute bezeugen. Wir sind genau wie damals die Leute in derselben Herzensangst. Auch wenn wir es uns nicht klar machen, weil Gottes Zorn über uns ist, weil wir fern von Gott sind, weil die Schuldkette da ist, weil die Hölle ihren Rachen aufsperrt. Und davon rettet Jesus. Um euretwillen möchte ich euch sagen, lebt doch nicht weiter ohne ihn. Ich muss zum Schluss noch mal eine Bibelgeschichte erzählen. Ich erzähle so gern Bibelgeschichten. Es war ein Mann, der hatte zu was gebracht, der war so ein bisschen älter als ihr. Der hätte im Blauen Saal gehört schon, nicht? Und der war ein Oberster der Schwarzhändler, ein ganz geriebener Bursche. Aber wenn man die Millionen hat, fragt keiner mehr, wo sie herkommen, nicht wahr? Und dann entdeckt er, ich kann mir alles kaufen. Alles. Alles. Bloß nicht ein Herz, in dem Frieden ist. Ein reicher Fabrikant hatte viele Gäste eingeladen, war ein Freund von mir dabei. Und im Laufe dieses Abends trifft mein Freund, das waren so 100 Gäste, den Gastgeber und sagt, Mann, was haben die schön. So eine Villa, so ein Park. Nette Frau, reizende Kinder, so ein Bombengeschäft. Sie den König, wir haben es gut. Da sagt der meinem Freund, Sie haben recht, ich hab's gut. Aber fragen Sie mich bitte nicht, wie es hier drin aussieht. Das möchte ich jedem von euch am Kopf zu sagen. So steht's bei euch auch. Frag mich nicht, wie es hier drin aussieht. Und so war's bei diesem reichen Schwarzhändler-Oberchef da. Zachäus hieß der Junge. Und dann hört er auch so, was ihr jetzt von mir hört, Jesus schließt den Rachen der Hölle, Jesus kauft los, Jesus macht zum Kind Gottes, Jesus nimmt die Schuld weg, Jesus gibt Geborgenheit, Jesus trocknet den Sumpf meiner Angst aus, den Sumpf ganz da unten. Und da geht er, um Jesus zu sehen. Jesus war damals im Fleisch und Blut auf der Erde. Und wie er da hinkam, waren da furchtbar viele Leute an der Straße und da kam er nicht durch. Dieser Zachäus hat eine Figur wie ich, ein bisschen klein geraten. Und ich kann mir so vorstellen, wie er sich durchdrängeln wollte. Und Leute sagen, nein, bitte, bitte hinten anstellen. Und wie er sich auf die Zehen stellte. Und da stand so ein langer 2 Meter Kerl vor ihm. Und er wollte so gern Jesus sehen. Und dann sieht er an der Straße die Maulbeerbäume. Damals fuhren noch keine Autos und darum waren Bäume an der Straße. Und Maulbeerbäume, die braucht man für die Seitenraupenzucht. Und die setzen tief ihre Äste an. Und da sieht er so ein paar Jungen, die sind auf die Bäume gestiegen. Und da denkt er, wenn ich da auch noch mal 15 wären auf dem Baum könnte. Und dann entdeckt er, das ist die einzige Möglichkeit, Jesus zu sehen. Und dann zieht er einen Rock aus und fängt an und steigt drauf. Ich kann mir das vorstellen, wie das ein Gelächter gab und die Jungs geholfen haben. Und dann saß er oben. Es gibt von dem Maler Steinhausen ein Bild, wie der Mann ausschaut, als Jesus kommt. Da sieht man auf dem Bild nur ein Blätter- und Zweigengewirre, das ganze Bildrahmen ausfüllt. Und dann sieht man 2 Hände, die Blätter beiseite schieben und dazwischen das Gesicht, das auf Jesus sieht. Und der Maler sagte mir, ich habe noch gekannt, Steinhausen, ich habe mich selber hier gemalt als jungen Mann. In meinem Herzen war Sturm und Verzweiflung und Angst. Und dann hörte ich von Jesus. Dann habe ich so nach ihm ausgeschaut. Was wäre das schön, wenn hier junge Leute so nach Jesus ausschauten. Ist ja keiner hier, für den er nicht gestorben ist. Ist ja keiner, für den er nicht gestorben ist. Und da bleibt Jesus stehen und sagt, Zachäus, steig runter. ich muss heute in einem Hause einkehren. Und er nahm ihn auf mit Freuden. So, jetzt schließe ich mit einem anderen Bibelwort. Wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Da hat man keine Angst mehr. Da ist ein neues Leben gestellt. Warum wollt ihr Jesus nicht aufnehmen? Wie man das macht, davon sprechen wir morgen Abend. Wenn es aus dir so rausläuft, wie muss es in dir aussehen? Und Gott hat dich auch mal geschaffen, seinem Ebenbild. Es schadet uns nicht. Wie viele sind bei den Schweinen gelandet, wo man sagen muss, es ist schade um dich. Bruder, Schwester, ist schade um dich. Und da sitzt der verlorene Sohn. Und auf einmal kommt er zu sich und sagt, was mache ich eigentlich hier? Ich will umkehren und zu meinem Vater gehen. Ganz einfache Geschichte. Und dann macht er sich auf, lässt Schweine Schweine sein und geht nach Hause. Und da kommt der Vater ihm entgegen, wie Jesus ihm entgegenkommt. Und da sagt der verlorene Sohn, Vater, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir. Da schließen sich die Arme des Vaters um ihn. Der verlorene Sohn hat sich nicht erst rasiert, hat sich nicht erst einen neuen Anzug gekauft, konnte er gar nicht. Nicht erst neue Stiefeln gekauft oder seine alten gewichst. Er kam, wie er war. Und dann nahm ihn der Vater an. Und dann rief der Vater, gebt ihm einen neuen Anzug und neue Schuhe und richtet ein Bad für ihn. Und Friseur, Herr, muss rasiert werden. Nicht, versteht? Das kam dann. Sie bilden sich immer ein, sie müssten erst gut werden, dann können sie Christen werden. Ein katastrophaler Irrtum. Man geht als Sünder zu Jesus, der für Sünder starb und für Sünder auferstand. Und dann macht er mich anders. Neulich bei einem Anspiel, da hieß es, sagte einer, ich hab nicht begriffen, wie das funktioniert mit dem neuen Leben, war nicht ausgedrückt. Ich will Ihnen sagen, wie es funktioniert. Wenn Sie meine Frau fragen, wird die sagen, ach, bei dem Wilhelm Busch merkt man nicht so furchtbar viel von neuen Leben. Er kann auch furchtbar jähzornig sein, der Kunde und so, nicht? Und ungeduldig. Richtig. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht über mich betrübt bin. Aber eins weiß ich. Jesus hat mich gekauft, wie man sich einen Sklaven kauft. Er hat mit seinem Blut den letzten Pfennig bezahlt und das habe ich geglaubt und angenommen, mich für ihn entschieden, nun gehöre ich ihm. Und nun darf ich auf dem Boden der Gotteskindschaft mein Leben führen. Und so bitte ich Sie, meine lieben jungen Freunde, schieben Sie eine Entscheidung in dieser Sache nicht hinaus. Sie wissen ja gar nicht, wie lange Sie zu leben haben. Sie sind alle verlorene Söhne und Töchter. Jesus wartet, er sucht sie schon lange. Wäre das schön, wenn Sie heute Abend sagten, ich will mich aufmachen, nach Hause gehen und sagen, ich habe gesündigt, jetzt komme ich an. Aber jetzt will ich dir gehören. Es muss alles neu werden. So, ich will hier abbrechen. Ich möchte, ehe ich Abschied nehme von Ihnen, noch ein paar Dinge eben bekannt geben. Das erste ist das, Sie werden sich mit Ihren Freunden und Freundinnen mal über das, was Sie hier gehört haben, unterhalten. Und dann gibt es immer so ein paar, wir nennen das Mattscheibe im Ruhrgebiet, die fangen dann so an, ach, dieser Pastor Busch, Mensch, jetzt missleid, der ist ja so primitiv. Und was er für Ausdrücke hat, neulich hat er Eierkopf gesagt oder sowas, nicht? Also wer so redet, der hat überhaupt nichts begriffen. Der hat überhaupt nichts begriffen. Wer von mir redet, hat überhaupt nichts begriffen. Jetzt müssen Sie über Jesus reden, finden Sie nicht? Wissen Sie, wie das vorkommt? Stellen Sie sich vor, da ist ein Schiff und da wird einer von Bord gespült durch eine Welle. Und da steht gerade ein Matrose an Bord und wirft dem einen Rettungsring zu. Da sagt er, ja, der Matrose ist ja nicht rasiert. Und wie der überhaupt spricht und der riecht nach Prim. Nein, von dem nehme ich keinen Rettungsring an. So kommt mir das vor. Meine Freunde, über mich können Sie tausend schlechte Sachen sagen, nicht? Ich werfe Ihnen den Rettungsring hin für die ewige Errettung. Und dann reden Sie nicht von dem Matrosen, der den Ring hingeworfen hat, das wäre ich, sondern von dem Rettungsring, der Jesus heißt. Verstehen Sie? Bleiben Sie bei der Sache auch hinterher. Und das Zweite, ich würde gerne so viele sagen, aber da draußen ein Büchertisch, das sind eine Reihe Bücher. Ich habe in einem Bändchen, das heißt Komm heim, die Geschichte vom verlorenen Sohn ausgelegt. Vielleicht nimmt es ein oder andere mit. Für solche, die also selig werden wollen. Und die, die in der Bibel mal ein bisschen mehr reinkommen wollen. Für die habe ich so ein paar Bibelbändchen. Biblische Gestalten, unsere Zeitgenossen. Sind so kleine Bibelbändchen. Vielleicht, ich weiß nicht, was ist denn da? Gideon oder was ist da? Müssen wir mal sehen. Und das Dritte, was ich Ihnen sagen will, ist dies. Ich habe eine Bitte. Ich habe einen Anschlag auf Ihr Portemonnaie heute Abend. Sehen Sie, also nicht für mich. Nein, nicht für mich, kein Pfennig. Es ist so. Diese Jugendallianz hier, das ist eine großartige Sache, diesen Feldzug für Jesus unternommen hat, nicht? Und diese Jugendallianz sollten wir jetzt auch mal so finanziell ein bisschen die Hände füllen, sonst bleibt sie stecken, zum Krieg führen wird Geld. Und wenn Sie denen richtig was geben, dann kriegt meine Essener Arbeit auch noch was mit. Sehen Sie, ich habe in Essen ein Clubhaus für Jungs von 14 bis 20. Einen großen Feldzug für Jungen, müssen wir sonntags so reinsehen, wenn da hunderte von jungen Burschen sind, nicht? Und wie aktiv die sind. Meine Mitarbeiter, 300, machen jeden Sonntag 2.500 Hausbesuche. Gehen die Häuser und holen die Jungs. Und von dem, was sie heute Abend opfern, soll diese Arbeit was mitkriegen. Das wäre schön. Also nicht für mich, verstehen Sie wohl. Und da habe ich allerdings den Mut, wissen Sie, für so eine Reich Gottes Arbeit, mal zu sagen, Mensch, für ein Kino, da geben Sie ohne rumzugucken 1,50 Mark aus oder 2 Mark. Und der Kirche werfen Sie die Kollektenbüchse in Groschen. Das ist ja nicht in Ordnung, nicht? Also unter einer Mark fangen wir gar nicht an. Und wer dagegen ist oder nichts hat, der geht vorüber, den sehen wir nicht scheel an. Den sehen wir nicht scheel an, verstehen Sie? Aber mal nicht so zarhaft, wenn Sie überlegen, 1 Mark oder 5, da schmeißen Sie 10 rein, also sind Sie garantiert richtig dran, nicht? Wie gesagt, das ist nicht für mich, sondern für die Arbeit, für so Missionsarbeit in der Jugend. Und nun fassen Sie auf, wenn Sie nichts reintun, ist auch recht. Denn es geht uns nicht um Ihr schmutziges Geld. Sondern es geht mir darum, dass Jesus sie zu seinem Eigentum kriegt. Er sucht sie. Und da werde ich am Schluss ein kurzes Ding sagen. Es gibt eine schöne Stadt Lübeck. Und da ist eine Marienkirche. Und da ist ein berühmtes Gemälde aus dem frühen Mittelalter, ein Kreuzigungsbild. Sehen Sie. Ist egal. Ich komme vom Namen nicht mehr. Das hat ein Soldat, als die Kirche schon brannte, im Bombenkrieg gerettet. Und gleich nach dem Krieg war ich in Lübeck. Und da kam der Kustos von dem Museum und sagte, wollen Sie ein schönes Kreuzigungsbild sehen? Der Schatz von Lübeck. Und da ging ich hin, stand in so einem Keller. Und da stand ich mit einem Freund vor dem Bild. Sie kennen so Kreuzigungsbilder. Die drei Kreuze und Menschenmassen, die Soldaten, die würfeln und Frauen, die weinen und Kriegsknechte, Mordskerle, so, nicht? Ein Mordsgewimmel. Und nur unter Jesu Kreuz ist ein kleiner Rasenplatz ausgespart. Ganz ulkig. Und da sagt mein Freundchen, wie komisch, warum hat der Maler in dem Volksgewimmel unter Jesu Kreuz einen Platz ausgespart? Und dann sagt der Kustos von dem Museum, ich glaube, der wollte was predigen. Der wollte sagen, du, für dich ist unter diesem Kreuz Jesu ein Platz freigehalten. Und das möchte ich Ihnen auch sagen. Für Sie ist unter Jesu Kreuz ein Platz freigehalten. Auf Wiedersehen.